CRM Experience, der Podcast, präsentiert von SnapAddy.
Herzlich willkommen zum CRM Experience Podcast, der erste dieses Jahr, den wir aufnehmen. Und ich freue mich sehr, einen spannenden Gast heute dabei zu haben, namens Markus Koch. Markus ist Mentalcoach aus dem Bereich Live-Kinetik bzw. allgemein aus Gehirntrainingsbereich mit einem ganz besonderen Hintergrund. Er ist ein Weltmeistertrainer im Sportschießen. Er ist selbst Leistungssportler und auch aktiv als Kriminalhauptkommissar oder Polizeifachlehrer. Und das macht ihn natürlich zu einem super spannenden Gesprächspartner, sowohl heute für unseren Podcast als auch für unsere CRM Experience. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du da bist.
Ja, mega herzliches Hallo. Große Freude, dabei sein zu dürfen.
Markus, habe ich das Intro und auch dich einigermaßen gut vorgestellt oder würdest du was korrigieren?
Nein, wunderbar, ist nur immer, ja, man hört es immer, ist immer ein bisschen peinlich, ja, weil es geht ja, die Meriten sind, die schwingen immer so mit und steigern hoffentlich auch die Akzeptanz, aber es geht ja immer darum, ja, was kommt denn rüber? Genau, das ist das Allerwichtigste. Und da hoffe ich mal, ja, ein bisschen was beitragen zu können.
Ich bin sehr gespannt, Markus, was du uns so beibringen kannst, weil wir sprechen heute ja so ein bisschen darüber, wie unser Gehirn eigentlich lernt. Also warum ist Bewegung, warum spielt es eine entscheidende Rolle für die Konzentration, für die Kreativität und auch für die Leistung? Und ich interessiere mich sehr für das Thema, vielleicht auch, weil ich selber Sportler bin, also nicht nur Unternehmer, sondern auch Tennis spiele, zwar auf einem sehr niedrigen Level, aber ich natürlich auch manchmal mental vor einer Herausforderung stehe, sowohl beruflich als auch privat, und hoffe, dass ich da in den nächsten 30 Minuten ein bisschen mehr von dir darüber lernen kann, Markus.
Ja, gib alles.
Prima. Ein paar Fragen erstmal zu dir als Person, Markus. Bist du eher Team früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Definitiv. Nachteule. Wie startest du morgens in den Tag? Lieber mit Kaffee oder Bewegung?
Kaffee.
Kaffee. Was bringt dein Gehirn schneller in Schwung? Sport oder Espresso?
Sport.
Super. Jetzt hast du schon gesagt, oder ich habe dir auch gesagt, du bist Leistungssportler. Was machst du für einen Sport, Markus?
Also ich komme tatsächlich aus dem Schießsport, Sportschießen, Luftgewehrschießen, habe ich eben ja viele, viele Jahre, Jahrzehnte fast gemacht, über 1000 Wettkämpfe. Ist eine Sportart, die ist nicht besonders populär, weil es eigentlich langweilig ist zum Zuschauen, muss man ganz klar sagen. Allerdings betreiben die sehr viele Menschen, weil es halt ein Konzentrationssport auch ist. Und diese Konzentration kann man eben in alle Lebensbereiche natürlich gut übertragen und brauchen. Und es machen tatsächlich so 1,5 Millionen Menschen. In Deutschland ist immer so ungefähr der fünftgrößte Sportverband im Deutschen Olympischen Sportbund. Und ja, da habe ich eben versucht, ja, so weit wie möglich zu kommen und bin tatsächlich wegen mentaler Schwäche damals aus dem Landeskader rausgeflogen als Sportler, weshalb dann meine Reise begonnen hat, mich für das Thema zu interessieren. Und das habe ich nie bereut. Also Gott sei Dank bin ich da rausgeflogen.
Das heißt eigentlich so, der eigene Bedarf war da. Du hast selber mental gemerkt, ich komme da nicht weiter an der Stelle und dich dann damit beschäftigt. Ja. Hilfst du mittlerweile auch vielen anderen dabei? Also du bist ja auch im Polizeiumfeld sozusagen tätig. Das heißt, wie kombinierst du jetzt dieses Thema, ja, Gehirntraining mit deinem beruflichen Karriere und auch mit dem Sportschießen?
Also das lief lange Zeit getrennt tatsächlich und dann irgendwie durch Zufall kam es da mal zum Connect und mittlerweile ist so, ich bin eigentlich beim Bayerischen Landeskriminalamt, bin aber mittlerweile abgeordnet zum psychologischen Dienst und meine einzige Tätigkeit ist es, Seminare, Workshops, Trainings zu machen für Führungskräfte, für Einsatzkräfte, für Spezialeinsatzkräfte und da spielt natürlich ja einmal Stressmanagement vorwiegend, allerdings danach gleich auch ja, Gehirntraining. Auch bei uns Kreativitätsförderung durchaus in manchen Bereichen gefragt.
Jetzt haben wir zuvor schon kurz mal gesprochen. Ich habe den Begriff in den Raum gestellt, Live-Kinetik. Mhm. Das scheint etwas zu sein in dem Umfeld, was das beschreibt. Wobei du schon gesagt hast, naja, Live-Kinetik ist halt wie eine Marke oder etwas, was dementsprechend da im Raum steht. Aber im Ende geht es natürlich um Gehirntraining. Was ist dieser Ansatz? Also ich glaube, Live-Kinetik wurde von Horst Lutz irgendwie erfunden, habe ich herausgefunden, ja. Oder er ist zumindest der das initiiert hat. Wie würdest du das trennen? Also was ist Live-Kinetik genau und was bedeutet das für Leute, die es noch nie gehört haben?
Also Gehirntraining, Gehirnjogging kennen wir ja schon lange, sage ich einfach mal. Ich erzähle gerne, meine Oma hat immer Sudoku gemacht, dass sie halt ins hohe Alter fit bleibt, Gedächtnis fit bleibt. Und jetzt weiß man eben, allerdings erst seit 30, 40 Jahren, seit es diese bildgebenden Verfahren gibt, weiß man eben einiges übers Gehirn, einiges mehr. Und wenn ich Sudoku mache, dann wird mein Gehirn besser, ich werde besser, allerdings im Sudoku. Es fehlt der Ausbreitungseffekt. Wenn ich beim Gehirntraining Bewegung mit dazu nehme, vielleicht auch noch Wahrnehmung so ein bisschen, dann entsteht tatsächlich neuronales Wachstum, sprich es werden schlicht neue Synapsen gebildet. Und das führt eben dann zu einem Ausbreitungseffekt. Das heißt, ich mache banale koordinative Übungen, fordere mein Gehirn heraus, setze einen Reiz, sprich, das werden wir bei der der Konferenz ja möglicherweise auch machen. Wir werfen zwei Bälle hoch, versuchen die mit überkreuzten Armen dann zu fangen. Das kennt den Gehirn nicht, diesen Ablauf. Dadurch wird ein Reiz gesetzt und dann sagt sich das Gehirn, Mensch, das möchte ich beim nächsten Mal besser können und wird dann die nächsten 1 bis 2 Tage tatsächlich ganz klassisch neue Synapsen bilden. Und die, das ist eben, muss man oft ein bisschen vermitteln eben zusätzlich, das liegt nicht so nahe, die helfen mir dann dabei, kreativer zu sein, stressfester zu sein, die Fehlerquote zu reduzieren. Das ist das Hochspannende an dem Thema.
Wie genau muss denn dann diese Anforderungen ans Gehirn aussehen? Also ich zum Beispiel, ich habe als kleiner Junge angefangen, Schlagzeug zu spielen, Markus. Und das ist ganz cool, weil man ja wirklich halt diese Überhandkoordination, du musst die Beine unterschiedlich von den Armen bewegen, du musst dementsprechend sowohl ja, Noten lesen, verstehen, als auch die Bewegung dazu ausführen. Reicht das schon aus, um mein Gehirn sozusagen zu trainieren? Oder müsste ich zusätzlich noch irgendwelche Matheaufgaben lösen?
ja, das ist schon ein wunderbarer Reiz tatsächlich. Du brauchst beim Schlagzeugtraining, also sobald du bilaterale Übungen machst, du brauchst zum Beispiel beide Hände dafür oder auch noch Füße, Beine, ideal, dann hast du eben mehrere Areale in deinem Kopf automatisch beteiligt. Wenn ich nur was mit der linken Hand mache, ist überwiegend die rechte Hirnhälfte gefordert. Die linke ist dann erstmal so, hat erstmal ein bisschen Sendepause, das ist so umgekehrt. Und Schlagzeug ideal. Wenn du jetzt noch, wie du es schon gesagt hast, kognitive Aufgaben dazu dir stellst oder löst, also eine Rechenaufgabe, eine Matheaufgabe, hast du nochmal neue Areale mit dabei und dieser Effekt eben, ja, diese Neuroplastizität, dass eben zusätzliche Verbindungen im Gehirn geschaffen werden, Synapsen ganz klassisch, der wird dadurch immens verstärkt. Wichtig nur, wenn man Instrument spielt, das ist ideales Gehirntraining, tatsächlich, auch schon ohne Mathe, damit noch viel besser. Allerdings sollte man es eben immer steigern. Sobald man ein Stück beherrscht, dann wird nur etwas aktiviert im Gehirn, das eh schon da ist, an Muster. Es wird kein neues geschaffen. Also bleiben wir zwar schlau, aber wir werden nicht noch schlauer.
Verstehe. Ja, ich fand es ganz spannend, weil also beim Schlagzeugspielen hat es mir nie was ausgemacht, jetzt mit Armen und Beinen verschiedene Bewegungen und so zu machen. Ich habe dann vor ein paar Jahren aber auch angefangen, ein bisschen Klavier zu spielen. Und beim Klavier werden ja ganz andere Synapsen wieder benötigt, weil ich ja mit der linken Hand etwas komplett anderes tun muss als mit der rechten und das nicht nur stupide, dass ich den Arm bewege, sondern wirklich einzelne Finger unterschiedlich bewege. Und das ist mir dann zum Beispiel sehr, sehr schwer gefallen, wieder auf Anhieb da reinzukommen. Und dann habe ich gemerkt, es ist doch ein anderer Ansatz, den das Gehirn dementsprechend braucht, um dann die einzelnen Finger nochmal zu koordinieren, als es im Vergleich zum Schlagzeugspiel, wo ich einfach nur mit der ganzen Hand eine Bewegung ausführe.
Grundsätzlich genügt allerdings der Reiz. Der muss gar nicht so komplex sein. Also man kann ein strukturiertes Gehirntraining absolvieren, jede Woche eine Stunde oder 5-mal die Woche 10 Minuten. Super, ideal. Allerdings ist es natürlich ein gewisser Aufwand. Und ja, vielleicht nicht jeder hat diese Zeit so reserviert oder verfügbar. Und man kann natürlich den Ansatz ein bisschen niedriger wählen mit auch schon Effekten. Nicht ideale Effekte, aber auch schon spürbar, auch messbare Effekte. Wenn ich jetzt zum Beispiel, hat man vielleicht schon mal gehört, beim Zähneputzen. Zähneputzen mit der ungewohnten Hand. Dann habe ich, ja, wenn, je nachdem, wie ich das zelebriere, sagen wir mal zwei Minuten, habe ich schon 4 Minuten Gehirntraining. Nur durch das, dass ich mit der ungewohnten Hand die Zähne putze. Jetzt muss man allerdings beachten, man muss immer steigern. Wenn das also dann nach ein paar Wochen funktioniert, dann kann man zusätzlich noch auf einem Bein balancieren zum Beispiel oder dann irgendwelche Figuren in die Luft malen, liegende 8 und so weiter oder auch Aufgaben lösen oder Hauptstädte nennen. Da bräuchte man allerdings dann eine Unterstützung technisch oder mit Trainer, Partner, je nachdem. Aber dann habe ich schon mal 4 Minuten. Wenn ich dann noch das Haar mit der ungewohnten Handbürste, vielleicht das Brot mit der anderen Hand schmiere, beim Mittagessen das Besteck vertausche, die Maus, ja, vielleicht auch gerne genommen, hat man vielleicht schon mal probiert, mit der anderen Hand bediene, immer mal wieder wechsle dann natürlich, die Kaffeetasse bis zur Oberflächenspannung fülle und dann eben mit der linken oder ungewohnten Hand zum Mund führe, nicht über der Tastatur. Das sind Kleinigkeiten, da komme ich sehr schnell auf 10 Minuten Training am Tag. Und dann habe ich schon einen sehr, sehr schönen Trainingseffekt tatsächlich.
Wie kommt man auf solche Ideen, Markus? Also habe ich überhaupt die Chance, selber quasi mir immer wieder was einfallen zu lassen, um mein Gehirn zu joggen oder mein Gehirn zu trainieren? Oder wie hast du es dann auch konkret für dich angewendet mit dem Thema Sportschießen? Also ich meine, Sportschießen ist eine Übung, die ist, glaube ich, recht eindeutig. Man hält das Gewehr, man zielt und man schießt. Da kann man jetzt ja nicht währenddessen noch unbedingt sagen, ich balanciere mit 2 Bällen, während ich schieße. Oder wie kannst du das da anwenden?
Das ist tatsächlich was, wird gesondert trainiert, so wie mentales Training generell. Ist ja im Leistungssport so, die Saison ist gegliedert in verschiedene Phasen. Vorbereitungsphase 1, da ist sehr viel Mentaltraining. In der Wettkampfphase später wenig Platz. Allerdings kann man solche koordinativen Übungen auch natürlich, hat einen zweiten Effekt, einsetzen, um sich zu aktivieren. Also könnte man Trainingseffekt hin oder her, selbst ohne diesen zusätzlichen Reiz, wenn ich jetzt eine Übung, die ich schon auch beherrsche, jeden Morgen mache, wenn ich, solange mein Rechner hochfährt und dann eben ja irgendwelche Fingerübungen mache, Hasejäger oder L und O gemeinsam, dann habe ich eine aktivierende Wirkung, da muss ich gar nicht so sehr in den Trainingsreiz reinkommen. Und das ganz wichtig auch, Spaß. Wenn eben Spaß mit dabei ist, Freude, ganz wird Dopamin ausgeschüttet und mit Dopamin lernen wir eben wesentlich besser. Deshalb lernen Kinder so genial gut, unter anderem deshalb 200, 300, 400 Dopaminschübe am Tag beim Kind. Deshalb lernt es eben auch so schnell und deshalb ist jeder eingeladen, auch bei solchen Übungen das nicht Bier ernst zu nehmen, wie sonstiges Training manchmal im Leistungssport, aus gutem Grund, sondern das ist auflockernd, aktivierend und eben dann im besten Fall noch Gehirn fördernd.
Was hast du dann konkret gemacht jetzt? Also du hast vorhin gemeint, du bist wegen mentalen Problemen damals aus dem Kader rausgenommen worden. Was hast du dann getan, um das zu ändern? Weil dein Ziel war es ja auf jeden Fall, mental mehr Stärke zu gewinnen. Genügt es dann, wenn ich sozusagen mehr Synapsen aufgebaut habe, weil ich mental einfach stärker bin? Oder wie geht man da strukturiert vor?
Also ich muss sagen, das Gehirntraining kam erst später dazu. Und ein Effekt allerdings dieses Gehirntrainings ist tatsächlich so ein Ausbreitungseffekt. Man wird stressfester. Wie erklärt man sich das? Im Stress schält das Gehirn Areale ab. Dass man einfach da ja nur das verwendet und das unter Volllast, was man gerade dringend braucht. Und da kann man sich so erklären, je besser das Gehirn vernetzt ist, neuronal, desto handlungsfähiger ist man auch noch in diesem Abschaltzustand. So kann man sich es einmal erklären und man verbindet auch so ein bisschen den alten und den neuen Teil im Kopf. Der alte, ganz klassisch, der ist halt nun mal identisch wie vor, sagt man ja, 300.000 Jahren, seit es den Homo sapiens gibt. Der spielt uns verrückte Informationen ein. Und im Kundengespräch, im Meeting, in der Präsentation, denkt dieser alte Teil, wir sind in Lebensgefahr. Versagensangst, man hat Angst, dass was schiefgehen könnte, dass man sich blamiert, dass die anderen dann, weil sie sauer sind, einem die Keule drüber ziehen. So irrational denkt der alte Teil. Und durch diese Übungen, Gehirntraining, habe ich diese Verbindung zwischen neuem Teil, mit dem ich bewusst denke und mir einrede, hey, das habe ich 1000 Mal gemacht. Es geht doch um nichts. Also außer um mein Wissen halt gut rüberzubringen oder jemanden zu informieren, zu überzeugen. Die Verbindung zwischen altem und neuen Teil wird gestärkt. Und dann bin ich da eher noch handlungsfähig, auch in Stresssituationen. Das ist so der Ansatz des Gehirntrainings. Und im Mentaltraining, ganz klassisch, geht es vorwiegend darum, wie gehe ich denn damit um, wenn ich nervös bin, wenn ich Versagensangst habe, wenn ich Zweifel habe, wenn ich unsicher bin. Wie kann ich mich gedanklich und gefühlsmäßig steuern? Das ist ein ganz, ganz großer Part.
Wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf mein Tennisspielen umlege, Markus. Also ja. Was ich selber merke, wir spielen ja in so einer Hobbyliga, also das ganz normale niedrige bayerische Liga. Und dann gibt es Spieltage. Und wenn man am Spieltag spielt, dann sind es ja immer 6 Personen, die spielen erst ein Einzel und dann ein Doppel. Und man möchte natürlich selber seinen Beitrag zu der Teamleistung auch bringen und idealerweise sein Spiel gewinnen, egal ob im Einzel oder Doppel, um dementsprechend eben das Team zu unterstützen und zum Sieg hoffentlich beizutragen. Jetzt merke ich aber immer wieder, wenn ich dann an so einem Spieltag dastehe, dass auf einmal das, was ich beim Training eigentlich ohne Probleme spielen kann, im Spiel auf einmal ganz anders aussieht, weil man irgendwie nervös ist, weil man es dann nicht schafft, in dem Moment den Schläger ganz durchzuziehen, weil man irgendwie im Kopf denkt, ah, scheiße, wenn ich den Punkt jetzt verliere, dann verliere ich das nächste Spiel oder wie auch immer. Was kann ich denn da konkret tun, mit Hilfe von Gehirnjogging oder Mentaltraining, um eben ja, stressresistenter besser da reinzugehen?
Ja, ein weites Feld. Kurz gesagt, das Wichtigste ist immer die Akzeptanz, sich das klar zu machen. Der normale Mensch reagiert auf seine Stresssymptome. Puls geht hoch, Hand wird kalt, man schwitzt, man zittert. Ist, sehen wir uns ehrlich, ist nicht ideal für einen Tennisspieler. Einen wichtigen Punkt, einen zitternden Arm, sind wir uns vollkommen einig. Der normale Mensch würde hingehen und sich dagegen wehren, sprich sagen, hey, ich muss ruhig werden. So ruhig wie im Training, weg mit dem Zittern, Arm wieder ruhig, mich irgendwie runterbringen, dass ich eben wieder die Dinger treffe, gerade wenn es drauf ankommt. Das ist vom gesunden Menschenverstand her super. Allerdings passiert dann Folgendes. Der alte Teil in meinem Kopf fährt das Stressprogramm hoch, der alarmiert, weil ich vielleicht in einer fremden Umgebung bin oder halt andere Menschen da sind oder halt fürchte Konsequenzen, wenn ich jetzt schlecht spiele, selbst von meinen Teamkollegen, dass die mir halt für einen Spruch drücken oder so. Also irrational, der alarmiert. Der fährt hoch und bringt mich, selbst wenn ich super spiele, ich höre oft, ja, aber es gibt doch keinen Grund, nervös zu werden, in dieses Kampf-Flucht-Programm zu geraten, wenn es super läuft. Ja doch, weil dann kommt der Gedanke, ja, hoffentlich bleibt es so, was wenn nicht und so weiter. Und selbst wenn jemand gut ist, dann sind andere vielleicht neidisch und man kriegt auch Gegenwehr. Also so funktioniert dieser alte Teil. Und wenn ich mich jetzt bewusst dagegen wehre, mit dem neuen Teil und sagt, weg mit der Nervosität, ich will jetzt wieder die Dinger treffen wie im Training, dann muss ja eigentlich zwangsläufig im Kopf Verwirrung entstehen. Der alte Teil und der neue Teil bringen gegenteilige Infos, Botschaften und das kann zu einer Blockade führen. Also würde der erfahrene, kundige, das ist oft schnell vermittelt, Tennisspieler hingehen, wenn diese Symptome aufkommen und wenn das beim Matchball ist oder beim Matchball gegen sich natürlich auch, ist ja oft sehr eng in einem Tiebreak oder so, würde dann hingehen und ganz kurz dieses Zittern, dieses wahnsinnig unangenehme Zittern im Ellbogen kurz erforschen. Einfach mal kurz hingehen, wo genau zittert es denn im Ellbogen? Ja, oben, unten, innen, außen, ist es ein dumpfes Zittern, ist es ein klares Zittern? Wo wird meine nasse Hand kalt? Wo verändert sich jetzt mein Touch am Schläger? Und dann verliert diese Reaktion, die der alte Teil ja aus gutem Grund uns vermittelt, ihren Schrecken. Und die Champions, die sind nicht in den großen Momenten stoisch, ruhig, vollkommen tiefenentspannt im Megaflow. Da ist richtig Feuer unterm Dach im System, aber die wehren sich nicht dagegen, die spielen damit statt dagegen. Und das ist immer der erste Schritt. Das ist ein ganz kleiner Schritt, aber wenn ich mich sofort wehre, das ist eigentlich wie, ich war auch im polizeilich lange im Projektmanagement, Organisationsberatungsbereich, wenn ich mich gegen den Ist-Stand wehre und nur sofort eine Änderung will, Das kann irgendwie nicht so funktionieren. Ich muss erst schauen, was da ist, dass das Neue dann auch passgenau ist. Also schaue ich mir den Ist-Stand, wenn der auch ekelhaft ist, an, die Angst, das Zittern, die Nervosität, akzeptiere es dann. Also erst nur anschauen. Das darf Kacke, Entschuldigung, sein und sich anfühlen. Und dann mache ich mir kurz klar, ah ja, okay, Natur pur, alte Reaktion, passt, ist in Ordnung, Akzeptanz. Und dann gehe ich damit um. Gehe ich damit um, indem ich sage, okay, ich arbeite jetzt damit statt dagegen, was viele Champions machen, weil gar nicht die Zeit ist, sich runterzubringen. Oder ich habe kleine Kniffe, kleine Schalter, zum Beispiel auch nur einmal lange ausatmen, um mich ein bisschen runterzubringen. Warum? Noch ganz kurz erklärt, auch wieder evolutionär. Der Vorfahr im Stressprogramm, und wir sind im Stressprogramm in dem Fall, wäre nie auf die Idee gekommen, auch nur einmal kurz lange auszuatmen, weil die Atmung im Stressprogramm ist eine kurze, flache Brustatmung. Und wenn jetzt der bewusste Teil im Gehirn es schafft, vor diesem Matchball einfach kurz zu sagen, okay, schnauf dich kurz runter, und das machen wir ohnehin ja oft intuitiv, atme kurz lange aus, dann schnallt sogar der alte Teil, hoppala, atmet lange aus, also so schlimm kann es nicht sein, und dann ist das Stressprogramm nicht weg, aber schon gedämpft. Ganz easy.
Das heißt, man muss sich eigentlich dem bewusst werden, was gerade passiert. Warum atme ich so? Warum spiele ich gerade vielleicht schlechter als sonst? Was bringt mich in diesen Stress rein? Und eher versuchen, damit umzugehen, weil verhindern kann man es eigentlich nicht, so wie du gerade sagst.
Ganz genau. Man kann trainieren, runterzukommen, aber es wird immer in jeder Sportart, bei jedem Menschen, in jedem Business, es wird immer Situationen geben, wo eben dieses mein Gehirn alarmiert, weil es neu ist, weil es ungewohnt ist. 100-mal gemacht, kein Problem, schüttle ich aus dem Ärmel. Jetzt ändert sich ein Inhalt, irgendeine kleine Rahmenbedingung. Zack, fährt es wieder hoch. Und dann gilt es, das zu akzeptieren. Das ist wirklich Schritt 1. Und sich klarzumachen, nicht normale Reaktionen, mit mir stimmt was nicht. Ich bin das nervöse Hemd. Häufig Reaktion Scham. Man schämt sich für Stress. Oh, hoffentlich merkt das keiner. Und da sind auch Erkenntnisse. Wenn ich jetzt in einem harten Gespräch Stressreaktionen verspüre und versuche, die zu verdecken, das merkt das Gegenüber. Selbst wenn es ihm nicht auffällt, was die Stressreaktion ist, aber das merkt, irgendwas ist nicht mehr so stimmig. Wenn ich mit meinen Stresszeichen im Reinen bin, ja, wie vorher beschrieben, da vielleicht kurz schauen, wo genau hämmert denn mein Puls? Wo genau an der Stirn wird mir heiß? Ja, wie fühlt sich das an? Wo ist es am heißesten? Dann bin ich damit im Einklang. Und das kann eine Sekunde dauern, das ist nur im Bewusstsein. Also es wird von außen kein Mensch merken. Und so kann ich in Assessment Center, wie gesagt, in kritischen, auch Business-Situationen durchaus schön bestehen.
Okay, cool. Dann ist eine schöne Überleitung eigentlich zu unserem Alltag. Also die Personen, die auf der CRM-Konferenz sind, sind ja überwiegend Personen, die auch im Arbeitsalltag vor dem Bildschirm sitzen. Also wirklich Bildschirmarbeit haben, Büroarbeit und sich vielleicht manchmal wundern, warum dann die Konzentration und die Kreativität irgendwie nachlässt. Was für Tipps hättest du denn für die Personen, die wirklich halt im Alltag sehr viel mit dem Bildschirm arbeiten? Also wie kann ich sowas mit einbringen, um eben eine gewisse Abwechslung und Bewegung auch in den Alltag reinzukriegen, um mein Gehirn immer mal wieder zu fördern und zu fordern?
Ja. Also auch schon genannte Dinge, wie gesagt, die Maus vielleicht mal mit der anderen Hand bedienen durchaus. Dann tatsächlich, also das klingt jetzt total uncharmant auch, aber Pausen machen. Das klingt auch einfach, aber es ist ja viel zu tun und man ist vielleicht gerade im Flow und hat einen Termin, eine Deadline. Allerdings, es gibt noch keine besseren Erkenntnisse als die uralten. 45 Minuten ist unser Gehirn eben optimal leistungsfähig, konzentrationsfähig danach. Das ist was Schönes am Schulsystem, 45 Minuten Unterrichtseinheiten. Danach nimmt es ab. Und dann täte ich gut daran, vielleicht Minipausen zu machen. Ja, Minipausen und dann wirklich mal aufstehen und rechter Ellbogen zum linken Knie, linker Ellbogen zum rechten Knie. Ist eine bilaterale Übung. Ich habe hier oben schon wieder ein bisschen was vernetzt. Wunderbar.
Dann natürlich, wie lange muss ich das machen? Also wenn ich jetzt sage, ich mache 45 Minuten strukturiert arbeiten am Laptop, und dann wie lange muss die Pause sein, damit ich wieder die nächsten 45 Minuten durchballern kann?
Ja, da sage ich, eine Minute kann reichen. Eine Minute Pause. Und wenn ich dann vielleicht einen Pieper habe oder eine Erinnerung, einen Erinnerungston am Handy oder so, ich habe das oft schon in Workshops gemacht, eine Minute Pause pro Stunde. Eine Minute Pause pro Stunde. Egal, sobald es piept, eine Minute nichts tun. Erstens mal kommt einem die Minute ewig lang vor. Und zweitens kommt einem diesen Tag anders vor. der wirkt wirklich weniger hektisch. Ist ja irgendwo ganz normal. Unser Gehirn wird gestresst durch die Bildschirmarbeit. Ist ja in Ordnung. Stress sind über 20 Botenstoffe beteiligt, aber Cortisol ist sehr, sehr prominent. Adrenalin auch, aber Adrenalin baut sich tatsächlich relativ schnell von selbst ab. Cortisol bleibt lange. Mhm. Und wenn ich halt dann wirklich in der Mittagspause es irgendwie schaffe und wenn halt, ja, man sich gegenseitig animiert, da rauszugehen und mich ein bisschen zu bewegen, das baut das Cortisol ab, nur die Bewegung. Und sonst habe ich das sehr lange im Körper, vielleicht sogar immer. Wenn ich dann abends noch natürlich mit gewissen Medien zu tun habe, haben muss, haben möchte, ist ja nicht verwerflich. Aber wenn ich nie Pausen mache, dann bin ich immer im Stresslevel. Und dann ist klar, Cortisol, das ist, wirst du im Sport merken, dass Cortisolstress ändert die Muskulatur. Ganz klar, die aus Kampf, kämpfen ist wichtig, aber wer nur kämpft, dann wird aus Kampf Krampf. Das wird sich auf den Bewegungsapparat auswirken. Genauso ist es im Business auch. Wenn ich immer auf Cortisol bin, dann werde ich verspannt im Schulter-Nackenbereich tatsächlich. Und dann nach der Verspannung gibt es halt dann vielleicht auch diese ganzen Stresskrankheiten, die da gefördert werden. Also 1-Minuten-Pause vielleicht sogar. Wenn man was macht zwischendurch, alles hilft schon. Wenn ich nur einmal, haben wir ja vorher gehabt, wenn ich nur einmal lange ausatme, dann ist vielleicht das Stressprogramm schon gemildert. Aber da komme ich normal nicht drauf, weil das kennst du vielleicht auch, da tappe ich mich auch selbstverständlich. Bei intensiver Arbeit, gerade am Bildschirm, hochkonzentrativ, fällt mir dann manchmal auf, wie ich atme. Ja, so gut wie gar nicht. Ich wundere mich dann, dass ich nicht umfalle, weil diese Atmung ist so flach. Und so wenig, ja genau, so wenig mit Energie, Sauerstoff, Leistungsvermögen versorgend. Das ist erstaunlich.
Wir wollen ja, dass die Zuhörer auch was lernen. Deswegen gibt es eine Rubrik hier im CRM Experience Podcast, das Learning Snippet, Markus. Und ich habe mir eine Frage für dich ausgedacht, die, glaube ich, ganz spannend ist an der Stelle. Was ist denn eigentlich Neuroplastizität?
Neuroplastisch ist unser Gehirn und das weiß man erst seit diesem bildgebenden Verfahren. Man dachte lange, Gehirn ist im Teenageralter, Anfang 20 spätestens, ausgereift. Sprich, wir haben im Gehirn Zellen, Neuronen, Gehirnzellen und wir haben Zellbündel, wo sich eben so Zellen zusammenschließen zu Bündeln, Hippocampus zum Beispiel, sehr prominent, wenn es um Gedächtnis geht und räumliche Orientierung. Und dann hat man tatsächlich festgestellt, durch Studien, teilweise zufällig und dann eben auch bestätigt, dass das Gehirn tatsächlich bis zum letzten Lebenstag umgebaut werden kann, weil es neuroplastisch ist. Ich kann den Hippocampus wachsen lassen, zum Beispiel mit diesen Gehirntrainingsübungen. Ganz prominentes Beispiel, Londoner Taxifahrer müssen eine der schwersten Wissensprüfungen der Welt absolvieren, die heißt The Knowledge. Und die müssen da, gibt die Zahlen schwanken ein bisschen, aber so grob, 20.000 Straßen und 10.000 Sehenswürdigkeiten und Hotels auswendig lernen und jeweils die kürzeste Verbindung. Kann man überall nachgoogeln. Die Black Cab-Fahrer müssen diese Prüfung auf diese jahrelang Lernen absolvieren. Der Uber-Fahrer nicht, ja, aber die müssen es drauf haben. Und jetzt hat man tatsächlich festgestellt, dass Londoner Taxifahrer, die diese Prüfung gemacht haben, und da hatten die gar nicht so viel Bewegung mit dabei, vielleicht durch das räumliche Orientieren ein bisschen gefördert, die hatten einen überproportional großen Hippocampus. Und das konnte man sich nicht erklären und kam dann drauf, ja, die haben eben, als das Gehirn theoretisch schon ausgereift war, dieses lange, jahrelange Training betrieben und dadurch neuroplastisch den Hippocampus vergrößert.
Ja, sensationell. Ich meine, das ist etwas, was definitiv jedem etwas hilft, wenn man weiß, wie man dementsprechend sein Gehirn trainieren kann. Gab es eine Situation in deiner Karriere, Markus, wo du sagst, boah, shit, irgendwie da bin ich nicht weitergekommen? Also hast du irgendwo gemerkt, mein Kopf spielt nicht mit und was hast du daraus gelernt?
Also persönlich als Sportler müsstest du jetzt die Frage andersrum formulieren, weil also Präzisionssport ist ein Fehlersport, genau wie Dart. Ich arbeite ja auch mit den besten deutschen Dartspielern, Dart-Profis. Man macht eigentlich ja ständig Fehler. Es gibt das optimale Spiel nicht. Und da kenne ich also wirklich krasseste Blackouts, natürlich Versagensangst noch und nöcher, wirklich auch ein Zittern und sich schlecht fühlen, klein fühlen, wegen mir hat die Mannschaft verloren, ich habe die jetzt alle runtergezogen, warum kann ich nicht meine PS auf die Straße bringen aus dem Training? Also Da, ja. Allerdings, ich habe jetzt einfach, ja, weil es immer weniger Zeit war, keine Wettkämpfe mehr gemacht, 5, 6 Jahre lang. Und festgestellt, natürlich habe ich nach wie vor Stresssituationen, aber dieser Kick eines sportlichen Wettkampfs, wirst du bestätigen von einem Tennismatch, gerade von einem engen auch, den gibt es sonst nirgends. Weil jetzt im Business natürlich gibt es stressige Situationen, aber so dieses direkte Kämpfen, Wettkämpfen, das uns ja in den Genen liegt, dieses wirklich Lernen zu gewinnen, auch wichtig, Lernen zu verlieren, noch viel wichtiger, das am eigenen Leib zu erfahren, wie genial das ist. Ja, hoffentlich schaffe ich es, Mensch, oh, toll. Und also das erlebt man halt im Sport schon sehr, sehr intensiv. Also, das ist toll, ja.
Und ich finde, das hilft einem auch im Business-Kontext weiter. Also ich meine, in meiner Situation, ich verhandle auch teilweise mit Unternehmen oder habe stressige Situationen, in denen vielleicht auch mal was nicht funktioniert. Ich finde, man kann aus beiden Welten sehr gut Dinge miteinander kombinieren und lernen. Also sowohl das Gewinnen als auch das Verlieren. Man muss auch ein guter Verlierer sein, aber natürlich immer alles geben, um zu versuchen zu gewinnen, sowohl im Business-Kontext als auch im privaten Kontext oder im sportlichen Kontext.
Absolut, absolut. Und das kann man sich eben abschauen. Und es geht ja auch, geht jedem gleich. Der Olympiasieger hat ja das Glück schon, mit mehreren arbeiten zu dürfen. Der hat eben auch immer wieder oder mehr vielleicht als wir normalos Frust, ja, Angst, Unsicherheit, Zweifel. Das ist nicht so, dass der morgens aufsteht und in dem Dauerflow ist. Nein, je mehr Druck, desto mehr ja, von diesen Emotionen. Und wenn ich die regulieren kann, und regulieren heißt auch wieder erst wahrnehmen, annehmen und dann umgehen, dann bin ich in allen Lebensbereichen super handlungsfähig. Und ich würde jetzt, wenn ich Unternehmer wäre, Nachteil, die sind natürlich lange raus, großes Thema in der deutschen Sportförderung, 10, 15 Jahre weg, aber ich würde immer sofort einen Leistungssportler einstellen, weil der halt mit Disziplin auch, sogar Change Management haben die gut drauf, Umgang mit Niederlagen, kleinen Krisen, Misserfolgen, Motivation, also ja, was will man mehr?
Absolut. Markus, wir kommen langsam zum Ende. Ich möchte aber noch eine Frage stellen. Du bist ja auf der CRM Experience dieses Jahr mit dabei, wirst auch einen Vortrag halten und du hast auch ein paar kleinere Übungen vorbereitet, die dann eben unsere Gäste selber austesten dürfen. Willst du da noch einen kleinen Ausblick geben? Also was erwartet uns und was erwartet die Zuhörer und Besucher der CRM Experience auf der Konferenz?
Also wir werden während dem Vortrag schon, vielleicht mit kleinen Hilfsmitteln oder auch nur mit dem Körper, da lässt sich auch schon viel machen, ja, kleine Übungen absolvieren, die jeden, und das ist wirklich so gewollt, dass der Wachstumsreiz entsteht, jeden an die Grenzen bringen. Und das ist dann auch nicht irgendwie peinlich oder unangenehm, weil da geht es uns allen gleich. Dann das am eigenen Leib erfahren. Einmal, wie reagieren wir, wenn wir einen Fehler machen? Weil wir sind ja auf Perfektion getrimmt. Und ja, Mist, oh, peinlich, blöd oder ah, Entschuldigung. Obwohl wir vorher hören, das werde ich ja zu vermitteln versuchen, dass nur der Fehler den Reiz setzt. Wenn ich es eben schon kann, passiert gar nichts im Kopf. Das wird nur eben mal abgespult. Aber nur der Fehler, auch Fehlerkultur in Unternehmen, Kreativität fördern. Wenn ich mich nicht traue, Fehler zu machen, nicht Grenzen überschreite, dann hemme ich Wachstum. Und da, interessant wird es für jeden Mitmachenden sein, muss natürlich keiner, sich selbst da so ein bisschen wahrzunehmen, wie man reagiert, wenn man einen Mist baut. Hochspannend. Und wie man auch schnell dann sich regulieren kann und denkt, ja geil, ja, jeder Fehler ist ein Erfolg. Und weiter geht's.
Sehr cool. Wir freuen uns drauf, Markus. An der Stelle sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese halbe Stunde mit mir zu sprechen. Nochmal ein Hinweis auf unsere Konferenz. Falls ihr noch kein Ticket habt, dann ist es jetzt auf jeden Fall an der Zeit, sich da eines zu besorgen. Die CRM Experience findet am 16. und 17. Juni in Würzburg statt. Dieses Jahr das erste Mal in einem Eventdorf beim Brückenbaron, wo wir dementsprechend ja bis zu 450 Personen beheimaten können auf der Konferenz. Wir freuen uns schon sehr auf dieses Highlight des Jahres sicherlich für uns und hoffentlich auch für viele, die kommen. Markus, ich freue mich, dich dort auch persönlich zu sehen und sage nochmal vielen Dank und wir hören und sehen uns.
Vielen herzlichen Dank. Bis dann.
Dir hat der Podcast gefallen? Dann ist unsere Konferenz, die CRM Experience, genau die richtige Veranstaltung für dich. Buche dir jetzt online dein Ticket unter www.crm-experience.de. Wenn du möchtest, dass wir mehr Folgen produzieren, dann gib uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Wir freuen uns sehr darüber. Dieser Podcast ist eine Produktion der SnapEdit GmbH und neue Folgen erscheinen innerhalb einer Staffel immer montags.